Clever Campen, der Podcast.
Wer zum ersten Mal versucht, mit einem Camper tatsächlich eine Fähre zu buchen für den Urlaub, der steht vor einer ganzen Menge Fragen. So ging es mir zumindest letztes Jahr und ich bin dann ganz schnell wieder vor dem ganzen Thema zurückgeschreckt. Deswegen haben wir uns das Thema jetzt heute mal vorgenommen und versuchen möglichst alle Fragen, die dazu aufkommen könnten, zu beantworten. Dafür habe ich hier neben mir Isa sitzen, meine Kollegin für den Podcast Clever Campen und eine andere Kollegin, Irina Ziegler, die auch schon öfter im Podcast zu Gast war. Hallo Irina, hallo Isa. Genau, und angefangen hat mein Dilemma bei der Planung und Buchung, so wie es ja immer anfängt, wenn man eine Etappe seines Urlaubs angeht, saß ich im Prinzip vor der Google-Eingabemaske und habe eingegeben Fähre von Amsterdam nach Schottland, Wohnmobil. Und dann ploppte das Buchungsportal auf von der Fährgesellschaft, die in dem Fall diese Verbindung managt. Und dann fing es im Prinzip schon damit an, dass ich irgendwie erstmal so gar nicht wusste, okay, melde ich jetzt, also was muss ich jetzt wo eingeben? Solche Fragen wie, brauche ich eine Kabine oder nicht? Und so, bevor wir da jetzt irgendwie zu tief einsteigen, habe ich mir aber auch generell die Frage gestellt, muss ich eigentlich eine Fähre vorab buchen oder kann ich das auch ganz spontan machen, um mir das Ganze zu sparen? Irina, du hast schon öfter mal Fähren gebucht. Was ist denn so deine Erfahrung damit?
Also ich habe zum Teil schon ganz kurzfristig gebucht, tatsächlich mal einen Tag vorher, weil wir da in Italien saßen und es hat geregnet. Und dann haben wir geschaut, oh, Sardinien, schönes Wetter. Und dann haben wir spontan gebucht. Dann kriegt man halt keine Kabine mehr, wenn es dumm läuft. In der Hauptsaison würde ich das auf keinen Fall machen. Ich glaube, da kriegt man einfach gar nichts mehr. Und ja, manchmal habe ich auch schon tatsächlich 2-3 Monate vorher gebucht, aber ich bin halt jemand, der in der Nebensaison reist.
Mhm. Es ist witzig, genau die gleiche Geschichte könnte ich nämlich auch erzählen. Wir waren nämlich auch mal in der ersten Elternzeit außerhalb der Hauptsaison in Italien, in der Toskana, und es hat geregnet. Und es war so, ja, irgendwie haben wir uns das anders vorgestellt und wären aber nie auf die Idee gekommen, irgendwie mit der Fähre weiterzufahren, weil das irgendwie in meinem Kopf war. Also das muss man irgendwie Monate vorher buchen, bis irgendwie die Platznachbarn gesagt haben, hey, wir fahren jetzt übrigens morgen nach Sardinien. Und wir so, ja wie? Und ist das teuer? Und war es halt überhaupt nicht. Also wir hatten ganz spontan mit Kabine einen Platz und es war echt günstig. Und es waren super schöne Tage auf Sardinien. Also wer in der Nebensaison unterwegs ist, der hatte echt Glück. Mittlerweile ist es bei uns anders. Wir sind auf Ferien angewiesen. Und da zeigt die Erfahrung, also ohne früh buchen, zum einen wird es schwierig, da Plätze zu kriegen, wenn man dann an diesen beliebten Hauptreisetagen unterwegs ist, also gerade Pfingstferien jetzt in Baden-Württemberg, da ist einfach viel voll. Uns kann halt auch richtig teuer werden, wenn man spät dran ist. Also da lohnt es sich auf jeden Fall im Vorfeld zu buchen.
Kann man denn auch die Rückfahrt flexibel halten? Also ich finde es manchmal schwer einzuschätzen, wenn du versuchst, auf so eine Insel zu reisen und also brauche ich jetzt nur 5 Tage, brauche ich eine ganze Woche? Camper sind doch ganz gerne auch flexibel unterwegs.
Auch da, glaube ich, kommt es drauf an. Also zum einen ist es schon so, dass man günstiger dran ist, wenn man Hin- und Rückfahrt quasi gleich bucht zusammen. Es ist immer ein bisschen günstiger. Flexibel kann man das in der Nebensaison schon machen, wenn man halt auch zeitlich irgendwie den Rahmen selber hat. Jetzt gerade nochmal Thema Pfingstferien, das sind halt 2 Wochen. Da weiß man das Hin- und Rückfahrdatum und da kann man dann auch nicht flexibel sein. Also das ist schon schwierig, da dann spontan noch einen Platz zu ergattern. Also das würde ich nicht tun.
Okay, da bin ich auf jeden Fall schon mal vorgewarnt. Und wenn man, also mal angenommen, wir fahren jetzt in der Hauptsaison, was schön ist, weil da ist es wärmer in Schottland. Und ich bin dann schon irgendwo an dem Problem gescheitert. Wir hatten relativ kleinen Campervan, der aber als Wohnmobil ja angemeldet ist. Und dann stehst du vor einer Eingabemaske und dann hast du irgendwie einen PKW und dann stehen da irgendwie grob ein paar Maße dabei und dann gibt es irgendwie einen Kastenwagen und dann gibt es aber auch diese ganze Kategorie Wohnmobil, das dann, weil mal je nach Fährgesellschaft auch nach Längen nochmal klassifiziert ist. In dem Fall gab es irgendwie Wohnmobil und dann stand da eine Längenangabe drunter. Und ich musste dann erstmal überlegen, okay, wie lang ist denn dieser Camper überhaupt, den wir dabei haben? Weil wir haben natürlich jedes Mal einen anderen dabei. Plus, wenn der jetzt nur Pkw-Länge und Höhe hat, kann ich den eigentlich auch als Pkw auf der Fähre einschleusen oder muss ich den als Wohnmobil anmelden? Irina, wie ist deine Erfahrung? Ihr habt ja auch einen Kastenwagen zumindest. Der ist ja jetzt nicht gerade irgendwie ein 9 Meter voll integrierter. Wie gehst du vor, wenn du so ein Buchungsportal öffnest?
Also tatsächlich wähle ich immer automatisch schon die Klasse Wohnmobil, weil da manche Fährgesellschaften auch mit so Sondertarifen werben. Wobei ich jetzt das noch nicht verglichen habe, ob das jetzt wirklich günstiger ist oder ob es ein Marketing-Gag ist. Aber klar, ich würde einfach mal die Höhe eingeben. Es gibt oft so Auswahlmasken, wo die Höhen dann angegeben sind von bis. Und ich glaube, du würdest dann sehr schnell, wenn das Fahrzeug zu hoch ist, einfach das gar nicht mehr eingeben können, wenn du das online buchst. Von daher, was halt wichtig ist, einfach wirklich die korrekten Maße immer gleich mit auf dem Sofa haben. Also ich mache es immer so, ich sitze auf dem Sofa mit dem Handy und buche das dann. Und einfach das alles schon wissen und auch korrekt eingeben.
Also geht ihr quasi vorher nochmal mit dem Zollstock ans Wohnmobil, beziehungsweise ihr habt ja denselben Kastenwagen schon seit ein paar Jahren. Ja. Da weiß man das irgendwann. In meinem Fall müsste ich dann wahrscheinlich jedes Mal rauslaufen und nochmal kurz nachmessen.
Also normalerweise im Fahrzeugschein, also wenn man den gemütlich neben sich legt, dann muss man nicht raus mit dem Zollstock, da steht es drin. Genau. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja. Also den aber parat haben, das ist tatsächlich so ein Tipp, weil also ging mir tatsächlich auch das erste Mal so, ich weiß noch, wo wir im Wohnwagen eben unterwegs waren und das gebucht haben, da war ich dann auch so, keine Ahnung, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Genau, macht es natürlich einfacher und nimmt einem dann auch so ein bisschen die Hektik bei diesem Buchungsvorgang, wenn man das dann einfach da liegen hat.
Ich habe mir jetzt auch nochmal ein bisschen Wissen anrecherchiert zu dem Thema nach meiner Panikattacke vor dem Bildschirm und habe dann auch zumindest grob rausgefunden, dass bei den allermeisten Fährgesellschaften die Maße das Entscheidende sind und nicht, ob das der Camper als Wohnmobil angemeldet ist oder als Pkw. Von daher, wenn man das Glück hat und man hat einen sehr kleinen Camper dabei oder auch einen Car-Camper, dann kann man den auch als Pkw anmelden, was im Endeffekt durchaus auch günstiger sein kann oder in vielen Fällen einfach schlicht ist. Also apropos Preise, das war für mich ja mit einer der größten Schocks, als ich gebucht habe. Und vielleicht habe ich mir auch direkt die teuerste Fähre rausgesucht, die es irgendwie auf dem europäischen Kontinent gibt, von Amsterdam nach Newcastle. Aber ich habe geschaut, für ein mittelgroßes Wohnmobil, so Kastenwagengröße, hätte ich für Hin- und Rückfahrt mit Kabine für 2 Personen schon um die 1.600 € gezahlt. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Gut, ich war jetzt auch nicht wahnsinnig früh dran oder sowas, aber ich habe schon irgendwo Anfang des Jahres geguckt, weil wir grob wussten, hey, wir würden irgendwie gerne mal nach Schottland fahren, wahrscheinlich im August, September rum. Also ich hatte jetzt schon fast ein Dreivierteljahr Vorlauf. In dem Fall hatten wir noch nichts geplant, deswegen war es eher die Neugier, die mich getrieben hat. Aber habt ihr denn irgendwelche Tipps, wie und wo ich da günstiger wegkommen kann? Irina, vielleicht.
Also ich mache es immer so tatsächlich, ich habe jetzt nur Mittelmeererfahrung. Da gibt es halt sehr viele Fährgesellschaften, die gerade die großen Inseln ansteuern, also Sardinien, Sizilien, Korsika, Elba. Ich denke einfach, da ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage, dass die Preise da einfach vielleicht sogar ein bisschen günstiger sind, als wenn es vielleicht nur eine Fährgesellschaft gibt. Und ich mache das immer so, dass ich Vergleichsportale für Fähren einfach das eingebe und die rechnen dir dann unterschiedliche Varianten aus, auch schlagen auch vielleicht mal einen Tag vor, der günstiger wäre. Also wenn du zum Beispiel nicht samstags, sondern sonntags fährst, dann kann es günstiger werden oder auch unter der Woche. Und dann schaue ich aber immer auch bei der Fährgesellschaft direkt nochmal, ob es da vielleicht nochmal billiger wird. Also das einfach so ein bisschen Preise vergleichen.
Ich habe jetzt auch mal noch gelesen, dass manche Automobilclub und Wohnmobilclub-Mitgliedschaften was helfen, also so ADAC-Mitgliedschaften zum Beispiel. Soll es auch ein paar Fährgesellschaften geben, die Rabatte anbieten?
Habe ich auch schon gehört. Jetzt im Süden habe ich es tatsächlich noch nicht erlebt. Ich denke, das wird dann auch bei der Buchung gleich abgefragt. Sind Sie Mitglied in einem Automobilclub? Ich selber konnte noch nicht davon profitieren.
Okay. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat. Also Klar, außer man ist jetzt so super spontan und man kriegt einen ganz günstigen Preis, aber ich glaube, so ein bisschen Vorbereitung ist so die Hauptsache. Also sich es eben anschauen, was kostet es denn, und dann halt tatsächlich, so wie Serena gerade schon gesagt hat, also einfach vergleichen, direkt schauen, eben schauen, gibt es die Möglichkeit, wenn ich ADAC-Mitglied bin, gibt es da irgendwelche Nachlässe? Es gibt manchmal auch Frühbucherrabatte oder auch Kombipreise oder ähnliches. Also da einfach so ein bisschen für sich selbst im Vorfeld vielleicht aufschreiben, was will ich denn alles checken. Und wenn man das dann so ein bisschen abgearbeitet hat, dann genau. Wobei man, glaube ich, auch nicht so ein bisschen, also auch nicht, wie soll ich sagen, zu ängstlich an das Thema rangehen soll. Es ist nicht so, dass man da irgendwie abgezockt werden will von den Fährgesellschaften. Also klar, es gibt Hauptsaison, da ist es einfach teurer. Klar, Angebot, Nachfrage, logisch. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie höllisch aufpassen muss. Vergleichen ist immer gut, aber genau.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt wirklich auch in der Hauptsaison geguckt und es ist eine Übernachtfähre und auch mit einer der teuersten Verbindungen, die es zwischen in dem Fall Niederlande und England gibt. Mhm. Und ich habe jetzt dieses Jahr im Urlaub auch, da waren wir in der Heide unterwegs, ein älteres Camperpaar getroffen, die uns dann unter anderem den Tipp gegeben haben, dass die immer von Calais quasi nach England hochfahren, weil die Verbindung deutlich günstiger ist. Also den Tipp kann ich auf jeden Fall auch noch mal geben, bevor man in Panik verfällt, noch nach anderen Abfahrorten zu schauen, weil eine ähnliche Strecke schon auch günstiger sein kann, je nachdem von wo aus man fährt.
Genau.
Genau, und das kann auch schon ein bisschen was helfen. Ansonsten saisonale Rabatte ist, glaube ich, ein ganz gutes, oder beziehungsweise Frühbuchrabatte und saisonale Rabatte sind nochmal ein bisschen was Unterschiedliches. Mhm. Nebensaison, wer kann, Frühbuchen, wer kann, wenn nicht so spontan unterwegs ist wie ich. Und einfach eventuelle Mitgliedschaften bei ADAC und Co. mal überprüfen, ob es da nicht bestimmte Fährgesellschaften gibt, die günstiger sind.
Ja. Und man muss, glaube ich, die Preise schon noch so ein bisschen in Vergleich setzen. Da fällt mir jetzt gerade noch ein Beispiel ein. Also wir haben eine befreundete Familie, die haben 3 Kinder und die sind öfters auf Mallorca unterwegs und haben auch einen Camper. Und die Überlegung war halt, ob sie hinfliegen. Sie haben dort relativ günstig die Möglichkeit zu übernachten. Und es war immer günstiger, wenn sie mit der Fähre unterwegs sind, als jetzt ein Flug für eine 5-köpfige Familie. Also ich glaube, man muss das auch immer so ein bisschen in Relation setzen. Also klar, es ist in der Hauptsaison nicht immer günstig. Aber wenn man dann so die Alternativen oft vergleicht oder eben Spritkosten, Mautkosten, bis man dann und die Zeit, bis man dann in Sizilien unten ist, das muss man halt einfach auch so ein bisschen in Relation setzen, wenn man das Thema angeht, glaube ich.
Da hängt ja auch viel dran. Also nach Calais ist es natürlich auch ein ganz schönes Stück weiter als von uns aus nach Amsterdam. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Dafür braucht man extra Urlaubstage unter Umständen. Man muss mehr Sprit, mehr Maut zahlen. Das muss man alles auf jeden Fall im Kopf behalten. Und so eine Übernachtfähre ist schon sehr viel komfortabler. Was ich mich jetzt noch gefragt habe bei der Buchung, weil einem das immer so angezeigt wird, muss ich eigentlich eine Kabine buchen, wenn ich eine Fähre mit meinem Wohnmobil befahren möchte?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, nein. Oft gibt es auch gar keine Kabinen mehr, aber trotzdem noch Platz für ein Wohnmobil oder ein PKW. Es gibt da sogenannte Pullman-Sitze, die man dann buchen kann. Manche Fährgesellschaften schreiben es tatsächlich vor, habe ich jetzt auch schon erlebt, dass man es buchen muss. Die sind aber relativ günstig. Und da sitzt man einfach so wie im Flugzeug in so einem Sessel und schläft dann halt dort. Ja, also man muss nicht, aber es ist natürlich deutlich komfortabler.
Ist das wie in so großen Sälen dann?
Genau.
Okay, spannend.
Ja, was es, glaube ich, nicht mehr gibt, oder also so habe ich meine Erfahrung beim Wohnmobil, dass man quasi ganz ohne irgendeine Art von Sitzplatz, Kabinenbuchung auskommt. Also wir sind mal ohne Wohnmobil nach Griechenland und da musste man gar nichts buchen. Da hat man dann halt irgendwie auf dem Deck seinen Schlafsack hingeschmissen. Das habe ich jetzt tatsächlich so noch nicht erlebt, wenn ich nach Fähren geguckt habe. Also eben diese Ruhesitze muss man dann zubuchen, dann genau, oder dann halt eine Kabine.
Okay. Und aber im Wohnmobil übernachten darf man nicht.
Es gibt tatsächlich Fähren, wo das möglich ist. Also ich habe das einmal auch gemacht. Das war 2016 nach Sardinien, Camping an Bord. War eine ganz tolle Sache. Gibt es leider seitdem nicht mehr. Also ich habe es nie wieder gesehen, dass es angeboten wird. Und da fährt man einfach mit dem Camper auf so ein offenes Deck. Das war eher so ein ja, Frachtschiff, wo normal auch LKWs irgendwie draufstehen. Da waren aber damals nur Wohnmobile und Caravans drauf. Und man schläft dann im Camper und fährt morgens, steht auf, setzt sich in das Steuer und fährt wieder runter. Also war ganz entspannt, war auch relativ günstig. Also für mich eigentlich perfekt, aber leider für Sardinien habe ich es jetzt nicht mehr gesehen. Gibt es wohl noch für Griechenland, aber da sind wohl die Plätze auch sehr begehrt und nicht ganz billig.
Okay. Ja, aber an sich ist, also tatsächlich habe ich noch nie gehört. Finde ich aber, also fände ich tatsächlich eigentlich eine coole Sache. Also eben, das ist ja dann auch jetzt, also gerade in meinem Fall mit Kindern und so, wenn die dann immer so in Anführungszeichen ihr gewohntes Umfeld haben, ist das dann von der Aufregung her eigentlich auch immer ganz cool, als wenn man in Anführungszeichen dann vom Wohnmobil runter muss und in irgendwie Kabine oder so. Und an sich eine schöne Sache, aber tatsächlich habe ich es auch nicht gesehen, wo ich jetzt mal so in letzter Zeit geschaut habe, dass es die Option gibt.
Aber man steht dann quasi außen auf dem Deck, also mit Frischluft.
Bei uns war das tatsächlich damals so, dass wir außen standen. Wir hatten aber auch keine Möglichkeit, einen Stromanschluss zu bekommen. Das gibt es wohl auf den Griechenlandfähren. Gas darf man natürlich auch nicht benutzen, also dass man dann anfängt zu kochen oder so, geht auch nicht. Und es gab dann so ein bisschen Verpflegung auf dem Schiff, aber natürlich auch nicht so wie auf den großen Touristenschiffen. Also es war dann eher einfach.
Okay. Das ist auch eine interessante Möglichkeit. Aber dann muss man da wohl sehr früh dran sein, um dieses Abenteuer zu wagen.
Also das vielleicht noch zu dem Thema. Also ich könnte es mir auch tatsächlich nur in der Variante, dass man an der Frischluft steht, vorstellen. Weil wie gesagt, also in diesem Frachtraum, wo ich kenne, wo man sein Wohnmobil oder Wohnwagen reinfährt. Also da wollte ich jetzt, glaube ich, auch nicht dann auch noch im Wohnmobil schlafen. Also da würde ich, glaube ich, Platz und Luftangst kriegen. Das fände ich jetzt, glaube ich, nicht so gemütlich.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Apropos Auffahrt, ich habe jetzt ein bisschen weniger Angst vor diesen Eingabemasken. Ich glaube, ich würde es jetzt hinkriegen, eine Passage für mein Wohnmobil zu buchen. Wie geht's denn dann weiter? Also wenn ich jetzt anreise, wie läuft das ab? Komme ich da nochmal an, wie beim Flughafen, an eine Anmeldung? Und
ja, normalerweise fährt man einfach Richtung Hafen und dann steht irgendwann jemand da und dann zeigt man sein Ticket und seinen Ausweis und dann wird man immer weitergeschickt. Also das kann sein, dann kommt nochmal jemand, der das Ticket anschaut. Also man wird eigentlich ganz gut eingewiesen, weil es ja auch unterschiedliche Abfahrtsorte in den Häfen gibt. Je nachdem, wie groß der Hafen ist, kann es auch mal ein bisschen unübersichtlich sein, aber das wird eigentlich, habe ich bisher immer ganz gut erlebt, dass man gut eingewiesen wird. Und dann gibt es spezielle Spuren meistens für Wohnmobile. Also die sortieren dann einen quasi schon dort ein, wo man dann auch nachher, ja, welche Garage man nachher reinfährt, weil die Garagen sind ja unterschiedlich hoch. Also mit dem Wohnmobil komme ich einfach in eine Garage mit einer größeren Höhe. Deshalb wird das auch schon vorsortiert dann.
Wie viel früher muss man da sein?
Also ich habe es bisher so erlebt, mindestens 2 Stunden. Und es kann auch böse enden, wenn man später kommt. Es kann gut gehen. Wir hatten schon mal ein ganz nicht so schönes Erlebnis, dass wir dann im Zielhafen wieder rückwärts von der Fähre runterfahren mussten mit dem Anhänger hinten dran. Also haben immer einen Motorradanhänger dabei, weil wir einfach nicht die 2 Stunden vorher da waren, sondern nur 1 Stunde vorher. Und dann quasi die letzten waren, die noch auf die Fähre drauf sind und halt vorwärts drauf, hieß halt dann rückwärts runter.
Oh. Ei, nee, das ist nicht schön. Dann lieber rechtzeitig anreisen.
Ja, also ich weiß auch noch, wir sind damals von Livorno nach Sardinien gefahren und bei uns war es tatsächlich so, wir waren früh dran, Gott sei Dank. Weil wir sind so gefühlt 1 Stunde im Kreis am Hafen gefahren, weil wir es echt, also gut, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen dämlich angestellt, aber wir haben es irgendwie nicht gefunden und dann war eben gleich am Anfang kein Anweis und wir haben irgendwie halt diese Hauptzufahrt zu diesem Bereich, wo wir hätten hin sollen, nicht sofort gefunden und sind dann immer schön im Kreisverkehr über die Autobahn und wieder zurück. Und dann haben wir es dann irgendwann gefunden und dann war die Einweisung auch gut. Und wir hatten aber auch so ein bisschen Panik, wie das so ein bisschen ist mit der Auffahrt und Abfahrt und sind dann hochgefahren, das war alles cool. Und dann waren wir auf dem Deck und dann kam der nette, wirklich nette Einweiser und hat halt uns zu verstehen gegeben, dass wir jetzt irgendwie rückwärts da rangieren müssen. Und das ist für uns eh so ein Thema. Wir haben einen Mini-Wohnwagen, unter anderem aus dem Grund, weil wir den normalerweise immer abhängen und den dann halt von Hand von links nach rechts schrieben und wir hatten halt echt Panik. Und die haben das dann einfach gemacht. Also der hat uns, also quasi wir hatten das Fenster und der hat einfach nur reingegriffen und in aller Seelenruhe in 3 Sekunden dieses Ding da rückwärts gefahren. Also es war total problemlos. Die sind da auch, ich glaube, die kennen da, also die Einweiser dort sind, kennen wahrscheinlich alles. Die sind total top und helfen da auch gerne. Ich glaube, das ist ihnen lieber, wie wenn dann jeder in Panik verfällt und irgendwie rückwärts sonst wo gegenfährt. Also das machen die ganz souverän. Da braucht man keine Angst haben.
Das habe ich auch schon beobachtet. Das ist total witzig.
Ja, genau. Also wie gesagt, die sind ganz nett und machen das dann ohne Probleme, dass sie da ans Lenkrad greifen und das Ding rückwärts rangieren. Genau. Also von daher keine Panik. Das funktioniert dann schon irgendwie.
Das ist super. Ich frage mich noch, das Ticket, bringt man das ausgedruckt mit? Kriegt man das zugeschickt, ganz altmodisch? Oder wie weiß ich, dass ich die Buchung tatsächlich geschafft habe?
Also ich habe bisher immer eine E-Mail bekommen, da hängt so eine PDF mit dran. Man kann das aber inzwischen, glaube ich, sogar digital, einen QR-Code zum Teil zeigen. Also steht immer da, man könnte es auch digital vorzeigen. Ja. Aber da würde ich, glaube ich, immer mal noch genau nachlesen, je nachdem, bei welcher Gesellschaft man bucht. Ja.
Also ich glaube auch, dass das mittlerweile so ist, wie wahrscheinlich mit fast allen Tickets, die man so kauft. Wobei ich da tatsächlich auch so ein bisschen altmodisch bin, weil ich immer panische Angst habe. Was weiß ich, mein Handy, der Akku ist leer, ich habe kein Kabel dabei. Ja, also ich bin so die Oldschool-Variante. Ich druck's einfach aus, hab's dabei und bin dann entspannter von meinen Gedanken her, genau. Genau, jetzt wie gesagt Auffahrt geschafft. Wir hatten es schon so ein bisschen angerissen, Irina, Überfahrt. Also man kann natürlich nicht alles machen. Also du hast schon gesagt, Gasflaschen müssen zu sein. Was sind denn noch so Sachen, was man vielleicht wissen sollte im Vorfeld?
Also auf jeden Fall sollte man wissen, dass man, wenn man halt kein Camping an Bord hat, dass man die Sachen mitnimmt, die man braucht, für nachts oder für tags, je nachdem. Weil irgendwann werden halt die Garagen zugeschlossen und dann kommt man auch nicht mehr ins Fahrzeug. Also das wäre schon auf jeden Fall wichtig, dass man einfach alles dabei hat, was man braucht.
Also packst du dann im Prinzip schon davor so eine kleine Tasche mit, weiß ich nicht, Schlafanzug, genau. Zahnbürste und was man halt so braucht?
Genau, also es wird meistens schon, ja so, man steht ja dann schon meistens eine Weile im Hafen, wenn man ein bisschen früher dran ist und dann wird das auf jeden Fall gepackt. Vielleicht auch ein bisschen noch, je nachdem, ob man sich selber verpflegen will oder dort in den Restaurants essen will, dann auch noch was zu essen. Habe ich eigentlich immer schon vorab gepackt und ich bin auch so wahnsinnig verfroren und habe immer noch meinen extra Schlafsack dabei. Das ist vielleicht auch ein Tipp, wer verfroren ist. Manchmal ist die Klimaanlage in den Kabinen irgendwie nicht so.
Ja, stimmt. Die kann man dann oft auch einfach nicht ausstellen. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ansonsten kann ich vielleicht noch was sagen zu diesem Thema Überfahrt. Also ich hatte da schon so auch meine Bedenken. Wir hatten, also damals die Kinder waren recht klein und ich habe schon gedacht, so Gott, wie bringen wir denn diese Zeit rum auf diesem Schiff und was machen wir da? Und hatte mir das davor halt nicht angeguckt und das war das totale Spieleparadies im Prinzip. Also in Anführungszeichen waren die wieder traurig, wo wir da runter mussten, weil da gab es halt irgendwie, ich glaube, zwei Spielplätze an Bord, ein richtiges Spielzimmer und Fernsehraum und ach, was weiß ich, was nicht alles. Und das hatte ich gar nicht irgendwie mit Fährüberfahrt verbunden. Also das ist vielleicht auch noch so ein Thema. Da muss man sich nicht so viel Sorgen machen, wenn man da gerade mit kleinen Kindern unterwegs ist. Da ist echt gut was geboten. Das ist spannend.
Ja, ich war jetzt auch schon ein paar Mal auf der Fähre, allerdings immer nur mit PKW. Und das ist wirklich enorm, was die an Bordrestaurants und Frühstücksbuffets auffahren teilweise. Dann kommst du dir teilweise noch vor wie am Flughafen mit dem Duty-Free-Shopping. Mhm. Also das ist schon, da wird einem nicht langweilig.
Nee. Und Irina, wie ist es denn, weißt du das, so gerade Thema zu meinen Haustiere, darf man die mitnehmen?
Also man sieht relativ viele Hunde auf der Fähre, deshalb ja, auf jeden Fall. Camper haben ja auch gerne Hunde dabei. Ja. Wie es mit Kabinen ist, bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich denke aber schon, dass es spezielle Kabinen wahrscheinlich gibt, weil irgendwo müssen die Tiere ja auch übernachten.
Ja. Es ist ähnlich wie mit Rauchern. Also in der Regel gibt es da schon extra Kabinen für und man muss die Tiere ja auch anmelden.
Ja, genau. Und Thema Internet, wie sind das deine Erfahrungen? Ist es gut an Bord, schlecht oder nutzt du eh nicht, weil du im Urlaub bist und alles ausschaltest?
Nee, tatsächlich habe ich jetzt bei meiner letzten Überfahrt, das war jetzt im Herbst, die Erfahrung gemacht, dass mit gratis WLAN auch geworben wurde. Ich habe es aber während der ganzen Überfahrt, also es war eine Tagüberfahrt, nicht geschafft, da wirklich eine vernünftige Verbindung hinzukriegen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Standort lag. Ich war im Restaurant irgendwie, saßen wir. Also da wäre mein Tipp, was ich dann auch mache, wenn man Filme gucken will oder so, die einfach vorher runterladen und sich nicht drauf verlassen, dass da ein super WLAN ist. Aber wahrscheinlich variiert es auch ein bisschen. Mhm. Also meine Erfahrungen sind eher schlecht.
Okay, ja, so war es bei uns auch. Also tatsächlich. Aber das, ja, wäre auch ein Tipp.
Vergleichbar mit dem ICE-WLAN, schätze ich.
Ja, genau. Das ist ähnlich wahrscheinlich.
Genau, und das Mobilfunknetz funktioniert halt auch irgendwann nicht mehr. Tatsächlich.
Wegen der Auslandstarife oder wenn man zu weit draußen ist?
Ich denke einfach, weil man zu weit draußen ist. Also man fährt ja, wenn man nach Sardinien fährt, immer, also ich habe eigentlich immer Land gesehen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man irgendwo offen, also man sieht immer irgendwo Küste und manchmal, wahrscheinlich wenn man dann auf Höhe Korsika irgendwo ist, dann hat man auf einmal mal kurz eine Meldung gekriegt, französisches Netz, kriegt man so eine SMS, aber wirklich gute Verbindung hatte ich nie.
Dann besser Starlink-WLAN.
Wenn du jetzt schon öfters damit unterwegs warst auf Fähren, bereitest du dein Wohnmobil in Anführungszeichen irgendwie vor? Sicherst du was oder guckst du nochmal irgendwie ganz speziell davor, dass, keine Ahnung, alle Schränke zu sind, alles gesichert ist oder?
Eigentlich so, wie wenn ich auch mit dem Wohnmobil fahre. Also irgendeine Schublade ist immer erstmal offen, die Kraft raus. Also ja, man fährt ja drauf und dann würde man das ja auch schon beim Drauffahren merken, wenn vielleicht irgendeine Klappe noch offen ist. Also aber eigentlich nicht, nee.
Okay.
Und ansonsten gilt, glaube ich, dasselbe wie für PKWs auch. Also dass man beim Automatik auf Parkstellung geht und bei einem Handschaltgetriebe einfach einen Gang einlegt und die Handbremse anzieht, ist schon wichtig. Das ist das Erste, was man lernt beim Parken am Hang. Das Gleiche gilt, glaube ich, schon auch für die Fähre, dass die dann nicht irgendwie anfangen rumzurollen, was bei modernen Autos sowieso nicht passieren sollte. Mhm. Aber ja, ein zweiter Blick schadet ja nicht.
Nee. Ich würde sagen, dann hat man die Fährfahrt gut überstanden. Alles ist heil angekommen. Wenn man dann von Bord will, also gibt es aus deiner Erfahrung oder warst du schon mal irgendwie am Zoll? Muss man irgendwelche Kontrollen beachten? Gibt es da irgendwas? Ist wahrscheinlich auch natürlich sehr individuell oder länderabhängig, vermute ich.
Denke ich auch, ja. Also bei mir war es bisher ja immer nur von Italien nach Italien. Ja, was war während Corona natürlich? Musste man, wurde Fieber gemessen. Das war so das Einzige. Okay. Aber ja, ansonsten habe ich da noch keine Erfahrungen gemacht.
Hm.
Also das kann ich vielleicht zumindest ergänzen. Es gibt schon auch Zollkontrollen. Also wir sind ja dann tatsächlich also nach Großbritannien übergesetzt. Nach dem Brexit haben die schon auch Zollkontrollen teilweise durchgeführt, beziehungsweise haben auch einfach grundsätzlich geschaut, wer sitzt da mal im Auto drin und haben durchaus auch den ein oder anderen Kofferraum geöffnet. Also je nachdem, wo man einreist, gerade dann außerhalb des Schengen-Raums eventuell auch nochmal, kann es schon sein, dass es auch am Zielort nochmal eine Kontrolle gibt. Ich glaube, in der Regel ist es aber ähnlich wie beim Fliegen, dass ihr halt auch schon dort, wo man auf die Fähre geht, schon mal kontrollieren, wenn du ins Ausland mit der Fähre übersetzt, ob alles in Ordnung ist, Passkontrollen etc. Gibt es meines Wissens nach dort auch schon.
Also was mir jetzt gerade so einfällt, also vielleicht gerade auch, wenn man Richtung Skandinavien, also für manche Lebensmittel gibt es halt auch irgendwie Einfuhrbeschränkungen. Also ich weiß, das ist zwar auch schon eine ganze Weile her, wann waren das, 2012 oder 14, da sind wir mit dem Wohnmobil zwar über Land, also von Schweden nach Norwegen eingereist und ich wusste noch, dass wir dann gelesen haben, dass man keine Eier mitbringen durfte. Und wir hatten auch noch ganz viel an Bord, also wir waren da zu mehreren unterwegs und haben dann echt kurz vor der Grenze noch so ein riesen Omelett gebraten. Weil wir echt irgendwie damals Panik hatten, dass wir da jetzt eins auf den Deckel kriegen. Mhm. Also vielleicht sollte man das vielleicht nochmal checken, bevor man irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland und Dänemark auf die Fähre geht und nach Norwegen fährt, ja, dass man vielleicht noch sich ein leckeres Omelett brät, falls man noch ganz viele Eier an Bord hat. Also das wäre noch so ein Tipp, was man vielleicht einfach mal gucken könnte.
Ja, also informieren sollte man sich über solche Sachen auf jeden Fall. Wenn das Fähren sind, die häufiger von einem zum anderen Ort fahren, gibt es ja oft auch Bildschirme an Bord, wo solche Sachen teilweise sogar aufgeklärt werden, was man mitnehmen darf, was nicht, was man vorher nochmal kontrollieren sollte etc. Das ist zumindest bei den größeren Fährgesellschaften mit diesen gut ausgestatteten Schiffen oft auch der Fall. Die haben auch Infos vor Ort, aber es schadet nie, eine Woche vor dem Urlaub nochmal nachzulesen.
Mhm.
Genau, über solche Dinge.
Okay.
Ja.
Und Irina, das interessiert mich, wie gestaltet ihr dann, wenn ihr dort angekommen seid, euren, Anführungszeichen, ersten Tag oder Weiterfahrt?
Also in der Regel machen wir Nachtüberfahrten. Also das heißt, wir kommen morgens irgendwann an, um neun 10 kommt man so an, wobei es oft auch so ist, dass man eine Weile auf der Fähre steht und wartet, bis man dann runterfahren kann, je nachdem. Ja, und dann haben wir meistens schon einen Campingplatz im Auge, den wir dann ansteuern. Mhm. Jetzt im letzten Urlaub haben wir eine Tagüberfahrt gebucht, weil wir keine Kabine mehr bekommen hätten nachts und es dann einfach auch günstiger war. Und da mussten wir schon gucken, dass wir eher auf einen Campingplatz näher gehen, in der Nähe und da halt relativ schnell auch ankommen, weil die ja irgendwann dann auch schließen.
Ja, also das wäre so auch meine Erfahrung gewesen. Also wir hatten auch die hinwärts eine Tagüberfahrt und da hatten wir dann auch einen Campingplatz, war es bei uns, halt direkt, also wirklich nicht weit entfernt, und das war auch die richtige Entscheidung, weil irgendwie waren wir dann trotzdem irgendwie durch. Also es war eigentlich nicht anstrengend, aber es war halt trotzdem ein langer Tag auf der Fähre und dann halt ist man ja auch aufgeregt und eben rückwärts rangieren und was auch immer. Also wir waren dann schon ganz froh, dass wir dann echt nicht mehr weit fahren mussten und dann erstmal so ankommen, ein oder zwei Nächte, und dann kann man irgendwie weiterfahren. Also das wäre vielleicht auch so mein Tipp. Und gerade wenn man Tagsüberfahrten hat, manchmal hat es halt auch Verspätung oder eben es dauert doch länger. Und dann, wenn man dann noch irgendwie bis spätabends irgendwie fahren muss, um den doch weiter weg gebuchten Campingplatz zu erreichen, das kann schon ganz schön anstrengend werden.
Ja, nicht nur anstrengend, es kann ja auch einfach sein, dass der schon zu hat. Ja. Also bei Anschlussbuchungen sollte man auf jeden Fall ein bisschen Acht geben, dass so eine Fähre durchaus auch mal Verspätung haben kann. Ja. Aber damit haben wir die ganze Fährüberfahrt ja schon durchdekliniert. Wir haben es erfolgreich geschafft, eine Fähre zu buchen. Wir haben es erfolgreich geschafft, draufzufahren, die Überfahrt zu meistern und ein paar Tipps für die Weiterfahrt eingesammelt. Sollen wir die wesentlichen Tipps nochmal zusammenfassen, Isa?
Ja, können wir gerne machen. Also würde ich mal versuchen, das nochmal zusammenzufassen. Also als erstes mal keine Angst haben. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es am Anfang aussieht. Also am besten bei der Buchung sich im Vorfeld ein bisschen Zeit nehmen, dass man halt auch vergleichen kann. Wenn man dann bucht, irgendwie den Fahrzeugschein parat zu haben, dass man eben gerade die Größe, Länge, ja, Höhe eingeben kann. Der nächste wichtige Tipp ist dann einfach, wenn man zur Fähre fährt, frühzeitig dran sein, ein bisschen Zeit einplanen. Wenn man auf die Fähre drauf fährt, auch keine Panik bekommen. Das sind wirklich nette Einweiser, die einem meistens helfen. Wie gesagt, meistens ist eine Kabine oder ein Sitzplatz dabei. Da kann man sich die Zeit schön gestalten. Ins Wohnmobil kann man nicht, also deswegen Reisetasche gepackt haben sozusagen, dass man die notwendigen Sachen für die Tag- oder Nachtfahrt halt bereit hat. Und wenn man dann dort ist, wie gesagt, vielleicht sich nicht mehr so viel Strecke für den Tag vornehmen, wenn man dann doch vielleicht auch platt ist oder gegebenenfalls einfach der Campingplatz dann auch schon zu hat. Ich glaube, das sind eigentlich so die wichtigsten Tipps.
Auf jeden Fall. Und wenn doch noch Fragen offen sind, entweder unseren guten Freund Google fragen, auf unserer Webseite promobil.de vorbeischauen oder einfach mal bei der Fährgesellschaft anrufen. In der Regel wissen die ja auch, was die für Bedingungen haben und können einem in solchen Fällen immer weiterhelfen. So, und das war's für das Thema Fähren. Ich schiebe das Thema Fährüberfahrt jetzt trotzdem nochmal auf nächstes Jahr, weil doch. Ende nächsten Jahres traue ich mir das jetzt zu buchen, ohne eine Panikattacke vor dem Bildschirm zu kriegen. Und danke dir, Irina, vielmals für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Isa, hast du unseren Hörern und Hörerinnen noch was zu sagen?
Ja, wir stehen kurz vor Weihnachten. Ich würde sagen, frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit. Hat man ein paar Tage frei, kann man sich schön eine Fährfahrt raussuchen für den nächsten Urlaub. Genau, und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, würde ich sagen.
Genau, wenn ihr noch Geschenke für Camperinnen und Camper in eurer Umgebung sucht, haben wir jetzt auch ein paar ganz tolle Tipps und kreative Ideen auf der Webseite. Das ist promobil.de. Und auch von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr und davor frohe Weihnachten.
Genau, stimmt.
Und ja. Bis zum nächsten Mal bei Clever Campen.
Bis dahin. Ciao.